Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Wehnde, Ihrem Gesundheitsversorger für Göttingen und Umgebung. Nähe, die Vertrauen schafft. Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Bei dieser Ausgabe von Eine Stunde, ein Thema soll es um die Proteste im Iran gehen. Dabei möchte ich gar nicht so viel über die aktuellen Geschehnisse sprechen. Denn meine Gesprächspartnerin ist eine iranische Ärztin, die schon seit 2013 in Göttingen lebt. Sie ist im Iran aufgewachsen und hat an den großen Demonstrationen 2008-2009 teilgenommen. An den derzeitigen Protesten im Iran nimmt sie also nicht teil. Aber sie organisiert mit anderen zusammen in Göttingen jeden Samstag Demonstrationen gegen das Regime. Und vor allem weiß sie, was die Menschen im Iran bewegt und wie es ist, in einer klerikalen Diktatur aufzuwachsen. Der Name meiner Gesprächspartnerin wird auf ihren Wunsch hin nicht genannt. Mein Name ist Roman Kupisch und ich bin redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung. Zunächst mal die Frage, der Iran ist ja ein sehr heterogenes Land. Wo sind Sie denn im Iran aufgewachsen? Wo sind Sie geboren?
Ich bin in der Hauptstadt vom Iran, also in Teheran, aufgewachsen. Geboren bin ich aber in einer kleinen Stadt im Nordwesten des Irans, eine eher kleine konservative Stadt.
Und hatten Sie dann noch Kontakte? Also kennen Sie das Umfeld dieser Stadt oder sind Sie eigentlich nur in Teheran gewesen dann Ihre ganze Zeit über?
Ich persönlich war ich nur in den letzten 30 Jahren nur ein einziges Mal da, weil wir auch da keine Verwandten haben.
Der Iran ist ein Land mit sehr viel verschiedenen Bevölkerungsschichten, also ethnisch oder religiös unterschiedlichen, aber auch mit sehr viel unterschiedlichen sozialen Schichten. Gleichzeitig ein Land, zumindest so, was wir kennenlernen hier in Deutschland über Exil-Iraner, in der die Menschen sehr gebildet sind, in der ein hoher Bildungsgrad herrscht. Welcher Schicht gehörte denn Ihre Familie an?
Also ich würde sagen Mittelschicht. Meine Geschwister haben alle studiert, meine Mutter nicht, aber mein Vater schon.
Waren denn Ihre Eltern und Verwandten religiös? Kennen Sie das aus Ihrer Familie, diese starke Religiosität, die ja eigentlich gefordert ist im öffentlichen Leben? Gab es die auch privat?
Also meine Eltern waren nicht religiös. Ich würde eher sagen gläubig. Ich würde es hier eigentlich betonen, dass nur 10-15% der Iraner so radikal religiös sind. Die würde ich auch behaupten, dass sie wirklich nur zu Regime gehören. Der Rest sind nicht religiös.
Das ist ja interessant. Ist es denn obligatorisch für die iranische Bevölkerung, am Freitag in die Moschee zu gehen? Ist das vorgegeben oder ist das freiwillig?
Das ist freiwillig.
Und das macht dann auch kaum jemand?
Es sind 10-15% der Menschen, die zu Regime gehören. Die arbeiten bei denen, sie gehören zu Milizen. Die sind miteinander verwandt, irgendwie mittlerweile heiraten sie untereinander.
Und was man im Ausland über den Iran mitbekommt, ist vor allem die Religionspolizei, die da durch die Straßen läuft und vor allem Frauen dazu anhält, sich richtig zu benehmen, also sich richtig zu kleiden. Heißt das denn, dass diese ganze Religiosität der Mullahs, die islamische Revolution, der Gottesstaat Iran, dass das alles nur oberflächlich ist und eigentlich zu tun hat mit Kleidervorschriften, öffentlich kein Alkohol trinken, vielleicht nicht rauchen, nicht Händchen halten, etc. etc.?
Also wenn es die Frage sich auf Frauen bezieht, dann würde ich sagen, dass die Einschränkungen nicht oberflächlich sind, sondern wirklich gravierend. Ich würde eine Frau das so empfinden. Und eine Frau hat zum Beispiel kein Recht, ohne Erlaubnis des Mannes oder Vaters zu studieren oder ins Ausland zu gehen oder zu arbeiten. Zum Beispiel, die Frauen haben kein Recht drauf, sich zu scheiden. Es sei denn, dass es so eine Härtefall vorliegt, wie man hat Alkoholsucht oder Drogensucht. Zum Beispiel im Falle einer Scheidung hat die Mutter nur bis zum 7. Lebensjahr Sorgerecht des Kindes. Danach gehört das Kind dem Vater. Und was noch, würde ich sagen, zum Beispiel im Fall eines Mordes wurde die Familie eines weiblichen Opfers nur die Hälfte des Schmerzgeldes bekommen, als wenn der Opfer ein Mann wäre. Also es würde bedeuten, dass im Endeffekt eine Frau nur halb so viel wert ist wie ein Mann.
Das ist auch durchaus bekannt, diese Unterschiede auch darüber, wie zum Beispiel die Aussage einer weiblichen Zeugin gewichtet wird vor Gericht, dass man sagt, man braucht mal zwei Frauen gegen einen Mann zum Beispiel. Ja. Mit oberflächlich meine ich vor allem das, was sichtbar ist, was ich als Religionspolizei einen Menschen ansehen kann. Also halten Sie Leute an und fragen Sie nach irgendwelchen religiösen Geboten oder gucken Sie einfach nur darauf, ob der Hijab richtig sitzt?
wenn man an der Uni ist, da wird ja kontrolliert, zum Beispiel da in der Kantine, in der Mensa, zum Beispiel, sie dürfen nicht zusammen essen, die sind getrennt. Wenn die dann irgendwo sich hinsetzen und zusammensitzen, da wird ja kontrolliert und wird ja ermahnt. Oder auch an der Schule, die sind ja überall. So, an der Schule sind auch so eine kleine Sittenpolizei. Unsere Schuldirektorin haben wir auch immer Sittenpolizei genannt, weil sie irgendwie morgens früh immer vor dem Haupteingang stand, hat ja kontrolliert, wer Nägel lackiert hat, wer kurzen Mantel anhat oder wem die Haare zu sehen sind und dann wird ermahnt. Oder an der Uni, also zum Beispiel im Studentenwohnheim, um 20 Uhr wird das dann irgendwie zugemacht. Wenn einer nicht pünktlich da ist, dann werden die Eltern kontaktiert. Also wenn sie dann jemanden mit Alkohol erwischen, dann wird ja derjenige gefoltert, wird verhaftet. Oder wenn man wirklich jemanden festnehmen und zwei Personen, also zwei, eine mit einem Partner oder Freund, Freundin, kann echt böse enden.
Und kennen Sie irgendjemanden von Ihren Freunden, Verwandten, Bekannten, die sagen, ja, das ist gut so, das sind Werte, die wir unterstützen? Also die Trennung der Geschlechter, das Nichtanlegen von Schmuck, Nagellack, das sehr bedeckende, verhüllende Bekleidung und so? Oder sind sich eigentlich alle, die Sie kennen, einig darin, dass das mit Ihrer Lebenswirklichkeit, mit Ihren Werten und Zielen, das, was Sie wollen vom Leben, überhaupt nichts zu tun hat, dass das fremdbestimmt ist?
In meinem Bekanntenkreis und Freundenkreis, ehrlich gesagt, kenne ich keinen Menschen, die Gemeinsamkeiten mit denen hat. Und dann so sie dann akzeptiert, was sie einem bestimmen wollen. Also wir sind fast alle der Meinung, dass wir es nicht wollen, dass wir frei entscheiden möchten, was wir anziehen und wo, wie, was wir trinken, was wir essen. Irgendwie wird fast alles vorbestimmt.
Und nehmen dann aber auch in Kauf, wenn sie sich nicht so anziehen, wie sie es sollen, dass sie dann angesprochen, vielleicht verhaftet, so wie jetzt im Fall der getöteten Frau, der getöteten Kurdin, Mahsa Amini?
Also ich kenne viele, die heute festgenommen werden, heute versprechen, unterschreiben, dass es nicht wieder vorkommt, aber am nächsten Tag sehen sie sich genauso an. Also es wird sich nicht ändern, weil sie davon überzeugt sind. Aber in dem Moment haben sie dann keine andere Wahl, außer dass das unterschreiben und dann ermahnt werden und rauskommen.
Wie können Sie sich darüber austauschen? Also was passiert mit Ihnen untereinander, wenn Sie sich alle einig darin sind, dass Sie in ganz private, intime, persönliche Lebensbereiche hinein kontrolliert werden, permanent jeden Tag? Welche Möglichkeiten haben Sie, sich darüber zu verständigen? Weil ich meine, alles, was Sie untereinander an Protest anmelden, verpufft ja eigentlich, weil trotzdem jeden Tag von vorne beginnt, die Kontrolle, der Zwang, das nicht ausleben können.
Kommt ja genau dazu, dass die Menschen protestieren. Also sie nutzen jede Gelegenheit, egal wo, zu protestieren. Ne? Und wir haben ja in den letzten Jahren auch oft erlebt, das ist ja nicht nur 2008, kommt wirklich jedes Jahr ist irgendwas, aus welchem Grund protestieren die Menschen, wenn sie auch wenige sehen. Einmal Studenten, einmal sind woanders Arbeiter und Rentner, ist immer irgendwas, die Menschen sind unzufrieden.
Gibt es zum Beispiel bestimmte Sprachcode oder Redewendungen, mit denen man sich gegenseitig signalisiert, dann zum Beispiel das Nicht-Einverstanden-Sein?
Also eigentlich, die Menschen reden offen darüber, also zumindest in Social Media und auch mit Polizei streiten wir, also als ich auch da war, also wir streiten, wir sagen, dass wir es nicht wollen, aber je nachdem, wie die Lage ist, entweder wird man dann festgenommen, ne, ermahnt und darf man dann auch nicht ins Ausland, also Reiseverbot. Und trotzdem bleiben auch viele nicht ruhig, also zumindest die ich kenne. Aber ob es was bringt, nicht. Es ist immer Unterdrückung.
Also wir kennen ja hier im Ausland die großen Proteste. 2008 war einer, 2019 war auch nochmal einer. Und da sind sehr viele Menschen auf der Straße und das über sehr lange Zeit. Was wir aber nicht kennen, sind die Strategien oder die Art und Weisen, wie im Alltag damit umgegangen wird. Also ist das alles unterdrückt, bis es dann plötzlich explodiert in großen Protesten oder finden sehr viele kleine Proteste unter der Hand statt, die man im Ausland gar nicht kennt?
Es gibt tatsächlich jedes Jahr mehrere Proteste aus verschiedenen Gründen, davon aber keiner mitbekommt, weil sie ganz schnell niedergeschlagen werden und unterdrückt werden und die Menschen ganz schnell verhaftet werden oder auch im schlimmsten Fall hingerichtet werden.
Ist das dann immer so ein Katz-und-Maus-Spiel? Also jedes Jahr aufs Neue, kleine Proteste, hat man sich daran gewöhnt? Also auch das Regime und dann die entsprechende Religionspolizei, dass sie ganz genau weiß, die Leute protestieren, dann geben wir ein bisschen nach, dann werden wir hart, dann hören sie wieder auf und dann geht alles von vorne los?
Genau ist es. Also den Menschen wird immer Angst gemacht, wird ihnen gedroht und man wird gestraft, verhaftet, brutal gefoltert. Und die Unterdrückungsmaßnahmen, die sind einfach so krass. Und deshalb, Menschen bekommen Angst, um wieder, vielleicht ein paar Monate ist wieder Ruhe wegen der Unterdrückung. Und dann gibt es wieder einen Auslöser und dann geht es wieder los.
Also wir wissen von den, oder was heißt wir wissen, aber es wird gesagt, die Proteste, ich glaube 2019, waren eher von Arbeitern, gar nicht so sehr von Studenten, Akademikern oder der Jugend, sondern von Arbeitern, die sagen, die Benzinpreise sind zu teuer. Das hatte also gar nicht direkt was mit religiöser oder Unterdrückung zu tun, sondern dass man einen ökonomischen Grund hatte, das zu tun. Sind das immer solche kleinen alltäglichen Vorwände, unter denen protestiert wird, oder richten sich die Proteste immer gezielt gegen die Religionspolitik der Mullahs?
Man kann im Wesentlichen sagen, dass es eine Kritik an die Religionspolitik der Mullahs bzw. an den politischen System ist. Das kann man schon sagen, weil viele Probleme mit diesem Regierungssystem zusammenhängen. Für alle Probleme ist dieser Staat verantwortlich. Ökonomisches Missmanagement, Korruption, Armut und ganz viele andere Themen, die diese Religionspolitik verantwortet. Jeder Protest in den letzten 40 Jahren war, egal in welcher Form, eine Kritik gegen diese Religionspolitik.
Also eine sehr große Konfliktbereitschaft auch in der Bevölkerung.
Ja.
Okay, und die äußern sich dann ganz unverblümt und offen und sagen, das kritisiere ich, das kritisiere ich, das kritisiere ich. Und dann gibt es Ärger und dann ist mal Ruhe und dann...
Also ich kann ja auch über mich erzählen. Also ich habe mich irgendwie gewehrt und ich wurde festgenommen und ich wurde von der Uni suspendiert. So funktioniert das.
Und war das dann zeitweilig? Konnten Sie da zurück an die Uni oder war dann vorbei?
Ein Semester durfte ich nicht, aber dann schon. Aber dann musste ich Anwalt nehmen und...
Und wie haben Sie protestiert? Was war der Protest?
Das war bei der Grünen Revolution im 2009.
Genau da. Ach, bei den Demonstrationen. Okay, ja. Ja, ich würde gerne nochmal, wo Sie gerade von Ihrem Protest gesprochen haben, nochmal auf den Unterschied zwischen Männern und Frauen zu sprechen kommen. Weil Sie haben ja vorhin auch erwähnt, also die Stellung der Frau im Iran ist doch weitaus unterhalb der des Mannes. Mhm. Gleichzeitig sind Sie als junge Menschen, die ja oft ähnliche Bedürfnisse haben, sich kennenzulernen, sich auszutauschen, etc., etc., diesen Unterdrückungen gleichermaßen unterworfen. Aber wann ist denn zum Beispiel für Sie klar geworden, dass Sie als Frau oder beziehungsweise in dem Zeit noch als junges Mädchen andere Pflichten haben als zum Beispiel Ihre Brüder?
Also sehr früh. Mit 5 wird dann einem gesagt, du darfst jetzt dich nicht vor deinem Vater oder Bruder umziehen. Na, dann muss man woanders. Und wenn man dann aber auf der Reise ist, am Strand, dann darf man nicht schwimmen gehen. Dann gehen Jungs schwimmen, dann du aber als Mädchen nicht. Oder mit 7 musst du dann Kopftuch tragen und zur Schule gehen. Mit 9 dann offiziell musst du Kopftuch tragen, beten und fasten. Aber bei Jungs ist, glaube ich, ab 12. Oder auf dem Spielplatz dürfen die Jungs Fußball spielen, aber Mädchen eher nicht.
Dürfen Mädchen sich sportlich betätigen, also abgesehen jetzt von Vereinen, dass es richtig Sportler gibt, aber so das, was Kinder ja machen, auf der Straße rumrennen, toben und so weiter. Mhm. Ist das für Mädchen verboten?
Also verboten ist es nicht. Also einige Familien sind so, dann schicken die Kinder auch zum Sportvereine und schwimmen und was auch immer.
Und das ist ja auch, wie gesagt, dann innerhalb von Vereinen. Das sind ja dann ganz geschützte Orte. Aber dieses ganz normal auf der Straße, auf den Baum klettern, über den Spielplatz rennen und so weiter. Das.
Als ich 5 war, also vor 29 Jahren, war es ja alles anders. Heutzutage, wir haben ja mit der Z-Generation zu tun und mit Jugendlichen zu tun, die sich durch VPN, durch Internet einen Blick in die andere Welt geschafft haben. Und
Also meine Nichten und Neffen werden dann anders großgezogen, die werden dann auch andere Möglichkeiten haben. Also jetzt können sie auch freier spielen und die haben andere Möglichkeiten als ich.
Dann werden diese Jungs und Mädchen werden irgendwann älter. Die Interessen ändern sich, die interessieren sich füreinander und den Mädchen ist ganz klar aufgelegt, sie müssen sich keusch verhalten, sie müssen reinbleiben etc. Gilt das für Jungen in gleichem Maße? Also wird bei Jungs auch sehr darauf geachtet oder ist diese Pflicht Mädchen auferlegt? Dass man sagt, naja, Jungs sind halt Jungs, die haben ihre Bedürfnisse und dass sie die Gebote übertreten, das ist zu erwarten. Aber bei Mädchen ist klar, sie müssen darauf achten, dass sozusagen ihre Distanz nicht überschritten wird.
Die Gesellschaft hat sich ja im Vergleich zu 20 Jahren, als ich als Jugendliche war, geändert. Und viele Familien haben sich dann auch zu Veränderungen in der Welt angepasst. Aber wenn wir dann zusammenfassen wollen und dann insgesamt sagen, Jungs hatten immer und haben immer noch mehr Freiheit im Vergleich zu Mädels.
Junge Männer haben sehr viel mehr Freiheiten als Frauen. Gibt es denn aber so etwas wie eine Solidarität unter gerade jungen Leuten, wo man anfängt, man möchte eigentlich mehr zueinander kommen, darf aber nicht, wird separiert, dass junge Männer registrieren, dass sie mehr Freiheiten haben und sich solidarisch zeigen mit Frauen? Oder genießen sie ihre Freiheiten und es ist ihnen egal?
Also ich würde hier sagen, es gibt zwei Gruppen. Es gibt Männer, die sich solidarisieren und es gibt auch andere Männer, die ihre Rechte nutzen und die Frauen gerne unterdrücken. Worauf ich hinausgehen möchte, ist halt so, zum Beispiel, wenn die heiraten. Und es gibt ja dann die Möglichkeit, dass die Männer durch Ehevertrag beispielsweise den Frauen die Rechte wie Scheidung, Studium, Reisen zurückgeben. Und es gibt Männer, die das tun. Es gibt andere Männer, die sagen, nee, das ist mein Recht und bleibt es auch dabei.
Gut, klar, in dem Bereich ist es natürlich sehr einfach für einen Mann, eigennützig zu sein, weil er hat dadurch zunächst einmal erstmal keine Einschränkungen. Denn wenn ich sage, alle müssen separiert sein, Frauen müssen 20 Uhr zu Hause sein, dann fehlt natürlich die Hälfte der Bevölkerung auf der Straße und gerade vielleicht die interessantere Hälfte der Bevölkerung. Weil für Männer immer nur mit Männern unterwegs zu sein, ist auf die Dauer ja auch ziemlich langweilig.
Also Sie haben ja die Frage, die Sie gestellt haben, davor war es ja, wie war es dann vor 10 Jahren in meiner Zeit? Und ich denke, jetzt hat sich schon einiges geändert.
Also es gibt Unterschied zwischen, was die Gesellschaft möchte und was die islamische Regierung geregelt hat. Und wir sehen zum Beispiel in der jetzigen Revolution, sagen wir mal, während der Proteste, dass die Männer sich absolut hinter die Frauen stellen. Also diese neue Generation ist anders als unsere Väter. Also sie haben damals akzeptiert und so hingenommen, was es mit den Frauen passiert, diese Unterdrückung. Aber diesmal junge Männer bzw. alle Männer haben keine Lust mehr, mit anzusehen und deshalb unterstützen die Frauen und die sind mit Frauen auf der Straße und lassen sich auch zusammenprügeln für die Frau.
Wie sind denn die Möglichkeiten für junge Erwachsene, überhaupt erwachsene Menschen, Beziehungen zu haben, ohne verheiratet zu sein? Ist das illegal?
Es ist alles illegal.
Aber sie haben sie trotzdem?
Die haben es meistens trotzdem, ja.
Und wie kann man sich das praktisch vorstellen? Wie treffen die sich? Müssen sie aufpassen, dass sie nicht von Nachbarn, Bekannten verraten werden? Gibt es dafür bestimmte Orte?
Also, wieder muss ich sagen, es hängt davon ab, wo man lebt. Weil im Iran ist so, es gibt ja viele Städte und jeder Stadt ist anders, kulturell, die Menschen sind anders. Aber man muss schon immer aufpassen. Es gibt Familien, da viele Eltern wissen gar nicht davon, dass die zusammen sind oder dass die Tochter gerade einen Freund hat. Es ist oft auch so, dass sie es verheimlichen müssen. Ja. Und wenn sie erwischt werden von der Polizei, dann ist es nicht schön.
Okay, also das ist richtig sanktioniert und es gibt richtig Strafen dafür, dass man eine außereheliche Beziehung hat.
Genau, es gibt aber Familien, die sind zwar nicht so viele, aber die kein Problem haben. Es gibt auch viele Familien, die es nicht problematisch sehen oder in Ordnung finden, wenn Jungs Freundinnen haben, aber für Frauen wird es eher nicht so gut gesehen.
Genau, das kennt man auch anderswoher. Das ist, glaube ich, nicht nur im Iran so, dass da diese Unterschiede gemacht werden. Jetzt ist ja natürlich so, dass viele Eltern, jetzt vielleicht auch die Generation ihrer Eltern selber ja schon unter den Einschränkungen zu leiden hatte und versucht hat, sich Freiheiten herauszunehmen, dann aber, wenn es um die eigenen Kinder geht, plötzlich ja selber Teil dieses Unterdrückungsapparates werden kann. Gibt es eigentlich auch Solidarität zwischen den Generationen? Oder ist die Elterngeneration dann die, die mit darauf achtet, dass die Regeln eingehalten werden?
Es hängt wieder von der Familie ab.
Ja.
Und auch welche Schicht gerade die Eltern haben und wie religiös sie sind oder wie gläubig die sind. Ich durfte zum Beispiel in der Unizeit schon einen Freund haben, davon wusste meine Mutter, aber bei den anderen eher nicht. Es hat wirklich mit der Familie zu tun.
Wie war das denn mit Ihren Eltern? Konnten Sie mit Ihren Eltern darüber reden, über das, was Sie stört? Haben die mit Ihnen geredet? Haben Sie sie auch darauf vorbereitet, das Leben jetzt unter diesen Regeln? Haben Sie gesagt, in der Familie ist Freiheit, draußen ist Zwang?
Also man wird so aufgewachsen, man wird einfach so erzogen von Kindheit her, und irgendwann, wenn sie einem vertrauen oder wenn sie sagen, okay, ich finde, sie kann jetzt auf sich aufpassen. Und so bei meiner Mutter war zum Beispiel der Fall, mit 18 durfte ich nicht. Also ich habe wirklich da auch gestritten, wenn ich dann rausgehen musste mit meinen Freunden oder Freund haben, was auch immer. Aber nach der Uni war vieles anders. Ich durfte freier sein, ich durfte reisen, ins Ausland gehen.
Haben Ihre Eltern Ihnen gegenüber klargemacht, wie Sie selber persönlich, also Ihre Eltern persönlich, zu der Regierung stehen und zu dem, was die Vorgaben sind und die Einschränkungen für die Menschen, sich frei zu entfalten?
Also die waren immer gegen, absolut. Und auch Verwandten, Familien, wir haben uns immer unterhalten, dass wir gegen das sind, was sie dann uns vorschreiben.
Welchen Zugang hat man denn eigentlich als Heranwachsende, oder hatten Sie vor allem, jetzt nicht vielleicht alle, aber Sie, zu Literatur, die jugendspezifisch ist, die auch darüber informiert, zum Beispiel sich verlieben, Beziehungen haben? Gibt es das auch im Iran oder muss man das alles selber rausfinden?
Ich würde sagen, eher nicht, zumindest zu meiner Zeit. Man probiert selber vieles aus.
Und in Ihrer liberalen Familie oder vielleicht auch bekannten liberalen Familien, reden dann die Eltern mit jemandem? Oder kann man auch mit Problemen dann zu den Eltern gehen und sagen, also darf man sich überhaupt verliebt haben im Iran?
Also wie ich gesagt habe, hängt wirklich, also ich würde sagen, das sind wenigste, die wie meine Mutter waren. Ich habe ja mich auch mit meinen Freunden unterhalten. Ich habe Freunde gehabt, die haben wirklich gesagt, wenn mein Vater mitbekommt, dass ich jetzt einen Freund habe, der wird mich umbringen. Aber ich hatte auch eine Freundin, sie hat immer den Freund auch eingeladen zum Essen nach Hause. Ist wirklich ganz unterschiedlich.
Und wenn das auch so unterschiedlich ist, haben Sie dann in Ihrem Umfeld viel miteinander darüber geredet, sich ausgetauscht? Also weil ja immer wieder neue Expertenwissen erworben werden muss in jeder Generation. Manche können mit ihren Eltern, andere können das nicht. Hat man dann viel miteinander darüber geredet, wie das ist?
Es ist eher nicht. Das ist so ein Tabuthema gewesen damals. Wenn wirklich nicht so viel darüber gesprochen.
Okay. Haben Sie sich auch misstraut untereinander, dass Sie sagten, oh, ich weiß nicht, ob die und die Freundin nicht vielleicht doch irgendwo was erzählt über mich und deswegen sage ich lieber nichts?
Doch, es ist so der Fall gewesen, ja.
Ja. Gut, wir machen mal einen kleinen Sprung. Sie haben studiert im Iran und zwar auf Hebamme. Also Geburtshelferin. Konnten Sie das Studium zu Ende bringen?
Ich hatte eine Pause, ein Semester, als ich suspendiert wurde. Und dann konnte ich dann mit dem Anwalt hinbekommen. Und nach einem Semester habe ich mein Studium abgeschlossen.
Sie waren 2008 bei den Protesten dabei und sind dann auch kurz darauf, haben Sie den Iran verlassen?
Nee, es hat etwas gedauert.
Wann sind Sie denn ausgereist?
2013.
2013. Und welche Erinnerungen haben Sie an die Proteste von 2008? Weil Sie sagten ja vorher, naja, da ist eigentlich fast jeden zweiten Monat ist da irgendwie ein bisschen Rabatz, aber nicht so sehr. Und dann kommt plötzlich so eine riesen Protestwelle. Was war da im Vorfeld los? Warum war das dann so heftig 2008?
Also die Straßen waren komplett alle gesperrt. Ich habe damals auch im Nordiran studiert, also nicht in Teheran. Wegen der Protesten bin ich tatsächlich nach Teheran gefahren. Aber die Straßen waren komplett voll. Alle waren draußen. Und
was war der Anlass für die Proteste?
Die Proteste waren die Präsidentenwahl. Wir waren der Meinung, dass unsere Wahlergebnisse gefälscht worden sind.
Das war die Wahl von Ahmadinejad.
Genau.
Ja. Und war das dann, war der Protest dann auch schichtenübergreifend? Also haben alle Iraner demonstriert oder fast alle Iraner oder waren das nur eine bestimmte Klientel? Also haben Sie da Leute kennengelernt, die gar nicht so ihrer Gesellschaftsschicht angehört haben?
Also damals waren auch viele Studenten dabei.
Ja.
Ich kann mich wirklich daran erinnern, dass da eher junge Generationen waren.
Der Protest gegen den Verdacht der Wahlfälschung, das ist natürlich ein großer Anlass. Das ist mehr als diese kleinen Unterdrückungen im Alltag, die sich dann bahnbrechen. Wie ist das denn geendet? Warum ist der Protest gescheitert, aus Ihrer Sicht?
Verdrohungen, also die Verhaftungen und Hinrichtungen, die Strafen sind einfach sehr krass, die Konsequenzen. Und dann wird ja dann irgendwie rumgesprochen und wenn viele irgendwie verhaftet werden und auf der Straße sind einfach viel Geheimdienst, Polizei und wird unterdrückt.
Und dennoch haben Sie immer wieder neu die Hoffnung, es könnte was werden. Aus Ihrer Einschätzung, was müsste denn passieren oder was ist denn vielleicht auch jetzt die Situation begünstigt, dass trotz der Drohungen, die erwartbar sind, man kann eigentlich selber davon ausgehen, dass das Regime genau das macht, was es immer macht. Und trotzdem passiert es immer wieder. Trotzdem 2008, 2019, jetzt schon wieder. Worauf hoffen Sie bei diesen Protesten?
Also es ist diesmal etwas anders. Und zwar sind von allen ethnischen Gruppen, von allen Altersgruppen, von Jungs bis Alt und von allen sozialen und gesellschaftlichen Schichten. Es sind nicht nur Arbeiter und nicht nur Studenten oder nicht nur Teheran oder Saidan, das ist einfach landesweit. Und wir sehen auch, dass bestimmte Berufsgruppen wie Öl- und Gasbereich auch streiken. Und das ist auch ein wichtiger Teil. Und wie wir sehen, die Lehrer streiken, die solidarisieren sich, sie gehen nicht mehr zur Schule. Oder auch manche Schauspielerinnen solidarisieren sie sich, indem sie Bilder von sich auf Social Media posten, ohne Kopftuch, mit Slogan Xinjiang Azadi. Und jetzt mittlerweile weiß ja die ganze Welt Bescheid. Also was ist auch jetzt anders ist, dass viele Regierungsvertreter und nicht nur Bevölkerung sanktioniert werden. Und die sind alle Zeichen für uns. Also Menschen haben jetzt weniger Angst, obwohl sie verletzt werden, obwohl sie geschlagen werden. Trotzdem kommen die auf die Straße. Meine Nichte ist 18 und fährt jetzt mit dem Motorrad zu Kursen, obwohl Frauen kein Motorrad fahren dürfen. Und denke ich, obwohl meine Schwester gegen ist, aber sie tut es. Also sie sind echt mutiger geworden. Und Menschen haben daraus gelernt, dass sie uns nur Angst machen wollen. Das ist eine revolutionäre Bewegung. Das ist einfach eine Revolution. Und jede Revolution ist ja auch mit Toten verbunden, leider. Und deshalb haben wir diesmal Hoffnung.
Haben Sie denn noch viele Verwandte im Iran?
Also außer mein jüngerer, wunderbarer Bruder. Sind ja alle schon im Iran.
Und was hören Sie von denen? Sie haben ja schon gesagt, Ihre Eltern sind liberal eingestellt. Mhm. Das heißt, Sie unterstützen wahrscheinlich die Proteste. Nehmen Sie denn auch daran teil? Also Ihre Eltern genauso wie Ihre Schwester, Nichte?
Aus Sicherheitsgründen und wegen Schutz meiner Familie kann ich diese Frage leider nicht beantworten.
Was kriegen Sie denn für Nachrichten? Was kriegen Sie mit von den Protesten? Machen sich Ihre Verwandten Sorgen? Machen Sie sich Sorgen um Ihre Angehörigen?
Sorgen und Ängste haben wir immer, weil es in der Vergangenheit immer so war, dass unsere Familie verhaftet worden sind und immer was Schlimmes mit denen passiert ist. Aber wir bleiben diesmal dabei. Man hört, also ich höre auch von Freunden, von der Familie, dass sie hingehen, obwohl sie verletzt sind. Oder heute brauchen sie etwas Ruhe, weil sie viel blaue Flecken haben, aber am nächsten Tag gehen sie wieder hin.
mit Videos und Sprachnachrichten, die man im Netz sieht, fühlt man sich irgendwie mit den Menschen, die man gar nicht kennt, trotzdem verbunden, fühlt man sich irgendwie einig und hat man schon Mitgefühl, egal wenn man die auch nicht kennt.
Kriegen Sie denn etwas mit von Ihren Verwandten, Bekannten, die dort demonstrieren, was die sich erhoffen, worauf die warten, was sie dabei bleiben lässt, diese Proteste immer weiter zu treiben? Denn es ist zumindest, das sind die Analysten jetzt auf größerer politischer Ebene sagen, ein großes Problem ist im Moment, es fehlt eine Führungsfigur, also jemand, der das eint. Ist das so Ihrer Beobachtung nach eine Stärke oder eine Schwäche des Protestes?
Also was uns klar ist, wir wollen nicht, dass fremde Länder sich einmischen. Und deshalb, ich denke, dass die Iraner sind stark genug, um die Geschichte selbst in die Hand zu nehmen. Und wir wissen, was wir wollen, und zwar ein demokratisches System, das wir selber gestalten wollen.
Ich bin der Meinung, dass diese Revolution keinen Führer braucht. Und jeder, der gerade auf der Straße ist, ist ja wie ein Führer. Aber was wir fordern, ist die strengste Sanktion gegen die Islamische Republik.
Damals bei der sogenannten Islamischen Revolution war es dann wohl so, das sagte mir auch jemand, mit dem ich gesprochen hatte, er meinte, wir waren alle auf der Straße und keiner wusste, wofür eigentlich. Dass es am Ende dann die Islamische Revolution wurde, das war eigentlich keinem so richtig bewusst. Und es war insofern auch ein bisschen vom Ausland gesteuert, als Khomeini wieder eingeflogen wurde. Der war in Frankreich im Exil und dann haben, ich glaube, die Regierungsvertreter von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und USA gesagt, wir wollen jetzt Ruhe im Karton, wir schicken euch den Typen rüber. Und der sorgt für Ruhe.
Ja.
Es war vorher gar nicht klar, dass Khomeini so eine prominente Rolle spielen wird im Iran. Gibt es denn irgendeine Oppositionspersönlichkeit, also eine iranische natürlich, von der man sagt, an der orientieren wir uns, auf die setzen wir Hoffnungen?
Also es gibt einen oder anderer, der schon Social Media helfen und Aufrufe geben und besonders für Demos, auch die große Demo, die in Berlin war, über 80.000. Die Demo war ein Aufruf von Dr. Ismailion. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen.
Er ist ein Zahnarzt und Schriftsteller, der in Kanada lebt. Seine Frau und seine Tochter waren auch im Flugzeug, also PS-752. Das durch zwei iranische Flugabwehrraketen abgeschossen wurde und natürlich zusammen mit den anderen 167 Passagieren. Und seitdem versucht er, Iran, also Islamische Republik, anzuklagen und Recht zu bekommen. In der letzten Zeit hatte er auch viele Demos organisiert.
Gibt es denn jemanden aus der bereits etablierten Politik, wo man sagt, das ist eigentlich ein Reformflügel, das ist einer von den Reformern und wir wollen ihm mehr Macht geben und wenn er mehr Macht hat und mehr Gestaltungsfreiheiten hat, dann würde er den Reformkurs auch noch weiter ausbauen. Also gibt es solche Figuren, wo man sagt, die können wir auf den richtigen Kurs bringen?
Nee, die sind alle raus. Die müssen alle raus. Also es gibt auch den Sohn des damaligen Schahs. Einige sind auch gegen, aber er hat ja auch selber geäußert, Wenn der Iran frei ist und wenn die Mullahs die Macht abgeben, wird er auch keine Herrschaft geben. Aber ich denke, dass er schon das Wissen hat und auch etwas helfen kann.
Sie haben gerade vorhin gesagt, Sie hoffen dann auf einen selbstständigen, demokratischen Iran, wenn die Proteste erfolgreich sind. Haben Sie denn Sorge, dass Konflikte losbrechen, die vorher unter dem Regime der Mullahs so ein bisschen gedeckelt waren? Man kennt es ja aus Jugoslawien zum Beispiel, das ja auch dann an ethnischen Grenzen auseinandergebrochen ist. Haben Sie Sorge, dass es im Iran ähnlich gehen könnte? Haben Sie Konflikte erfahren, als Sie noch im Iran gelebt haben?
Also es gibt auch, was eigentlich Mullahs erzählen und sagen, ja, was eigentlich jetzt Menschen wollen, dass jetzt das Land getrennt wird und es zerfällt. Aber wir glauben und hoffen, dass es dann nicht passiert, weil wenn wir ein klares und demokratisches Land haben, dass es eigentlich in Frieden lebt und dann ohne Unterdrückung ist und dass wir dann eigentlich jedem ethnischen Minderheiten erlauben, in der Politik beteiligt zu werden, denke ich, dass es nicht der Fall ist. Und das hoffen wir auch.
Sie sind hier in Göttingen, darauf möchte ich zum Schluss nochmal zu sprechen kommen, maßgeblich daran beteiligt, Demonstrationen zu organisieren. Wie hat sich denn diese exil-iranische Gemeinde hier in Göttingen gefunden? Gab es da schon Netzwerke, Strukturen, auf die Sie zurückgreifen konnten oder mussten Sie das alles mit aufbauen?
Also es gab Netzwerke von Exil-Iranern in Göttingen. Es gab aber kein Netzwerk, das unabhängig von der Parteizugehörigkeiten oder Religion oder politischen Einstellungen gewesen ist. Wir sind unabhängig, ein unabhängiges Netzwerk und überwiegend aus Studenten, jungen Menschen, die Älteren teilen dann mit uns ihre Erfahrungen. Es hat auch nicht so lange gedauert. Also innerhalb ein paar Tage haben wir in Social Media Nachrichten gepostet und dass wir uns solidarisieren und organisieren sollen. Und seitdem treffen wir uns regelmäßig und planen Demos und weiteres.
Sie kamen 2013 nach Deutschland. Haben Sie gleich Anschluss gefunden an Iraner, Exil-Iraner hier in Göttingen?
Also ich muss sagen, durch mein Studium muss ich viel lernen und hat ja auch wenig Kontakt, sein, dass es im Sommer ist, aber man findet sich schon einfach.
Und wie haben Sie die iranische Community wahrgenommen in Göttingen, als Sie dann hierher kamen?
Ich finde, wenn die im Ausland sehen, also die unterstützen sich schon gegenseitig.
Haben Sie denn kennengelernt, dass die Iraner auch Kontakt untereinander suchen?
Also da holt man wirklich unterschiedliche Sachen. Ich denke, da muss man wirklich die richtige Person finden und die ähnlich denken. Ich habe zum Beispiel schon ein paar Menschen gefunden, aber ich höre auch von den anderen, die sagen, nee, die haben auch eher schon Misstrauen. Die wissen nicht, ob die dann jetzt schon Spionen sind. Deshalb gibt es auch manchmal schon Ängste, so einen Kontakt aufzubauen.
Viele Iraner haben unterschiedliche Gründe, den Iran zu verlassen. Und die iranische Gesellschaft war ja auch vor der Islamischen Revolution gespalten. Es gab Monarchisten, es gab Religiöse, es gab Sozialisten, es gab Republikaner. Und diese politischen unterschiedlichen Ansichten, spiegeln sie sich dann auch wieder in Gegensätzen in der exil-iranischen Community hier in Göttingen?
Also was ich jetzt erlebe, sind zwei Generationen, die aber vereint sind im Schmerz und der Hoffnung auf Freiheit in unserer Heimat. Wir haben auch etwas Meinungsunterschiede, klar, aber wir haben jetzt wirklich nur ein Ziel und das ist der Sturz dieses Regimes. Also wenn wir uns unterhalten, irgendwie vergessen wir wirklich alles, was wir denken und unser Ziel ist nur, dass die gehen.
Sie demonstrieren jede Woche in Göttingen?
Ja.
Sie sind ein Komitee von ungefähr 25 eher jüngeren Leuten, die das organisieren.
Ja.
Wie kann man sie denn unterstützen? Also Sie sagten vorhin, das ist eine inneriranische Angelegenheit. Man kann natürlich auf das Regime einwirken, indem man gezielt Regierungsvertreter sanktioniert. Das können jetzt natürlich die Göttinger Bevölkerung selber nicht. Ja. Die hat da wenig Möglichkeiten.
Ja.
Sind Nicht-Iraner gern gesehen, eingeladen, auf den Demonstrationen mitzugehen, sich solidarisch zu zeigen? Oder kann man anderes Unterstützung signalisieren?
Es ist wichtig, dass wir weiterhin auf die Straße gehen, dass wir hinsehen und darüber reden, dass wir auf die Lage im Iran aufmerksam machen. Deshalb würde ich gerne alle Göttingerinnen und Göttinger einladen, dass sie zu unseren Demos kommen und die Demos, die Videos, die sie im Internet, im Netz sehen, ruhig weiterleiten und auch die anderen aufmerksam machen. Das bringt was. Und wir werden jeden Samstag Demos oder weitere Veranstaltungen haben und die werden über Plattformen angesagt. Kommen Sie ruhig vorbei.
Sie hörten eine Stunde ein Thema heute zu den Protesten im Iran. Am Mikrofon verabschiedet sich Roman Kupisch und ich bin auch redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung.